SWR aktuell Infodate am Abend.
Mit Bettina Cozzana, hallo. Als Donald Trump zum ersten Mal seine Order publik machte, dass die NATO-Staaten 5% ihrer Staatsausgaben für die Verteidigung ausgeben sollten, da dachten viele, der US-Präsident setzt eine hohe Hürde und am Ende wird's ein Kompromiss. Doch die internationale Entwicklung hat wohl dazu geführt, dass das Bündnis nun genau das beschlossen hat, was Trump verlangt. Kleine Einschränkung, es bleibt Zeit bis 2035. Erst dann müssen alle NATO-Länder das 5%-Ziel einhalten. Vom Gipfel in Den Haag, Ralf Borchardt.
Die 5% teilen sich auf in 3,5% direkte Militärausgaben und 1,5% für Investitionen in Infrastruktur, etwa panzerfähige Brücken, entsprechend ausgebaute Häfen oder Cyberabwehr. NATO-Generalsekretär Mark Rutte nannte die Entscheidung einen Quantensprung. Rutte sagte wörtlich, diese Allianz wird in der Lage bleiben, jeden Zentimeter des eigenen Territoriums zu verteidigen. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor auf die Frage, ob sich die USA weiter verpflichtet fühlen, im Fall eines Angriffs auf NATO-Partnerländer diesen beizustehen, geantwortet, wir stehen voll und ganz hinter ihnen.
Am Aktienmarkt war der NATO-Beschluss für deutlich höhere Rüstungsausgaben erwartet worden. Entsprechend sind die Papiere der Rüstungskonzerne auf einer Art Höhenflug. Aus Frankfurt, Sebastian Schreiber.
Schon seit Monaten ist das Thema Sicherheit auf dem Parkett sehr präsent. Die Erwartung ist klar, die Kasse bei den Rüstungskonzernen dürfte klingeln. Binnen 6 Monaten haben sich die Aktienkurse von Rheinmetall und Hensoldt weit mehr als verdoppelt, der Kurs des Getriebeherstellers Renk sogar mehr als verdreifacht. Auch heute steigen die Kurse der Rüstungskonzerne. Das ist nicht zwingend eine Reaktion auf den NATO-Beschluss. Die höheren Verteidigungsausgaben haben Anleger seit Monaten erwartet.
Die EU-Kommission lockert ihre Subventionspolitik. Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen die Mitgliedsländer in niedrigere Strompreise für die Industrie investieren. Ziel ist dabei ein Umbau hin zur Klimaneutralität. Mit den Subventionen könnten energieintensive Unternehmen, die international konkurrenzfähig sein wollen, für eine gewisse Zeit unterstützt werden. Bundeswirtschaftsministerin Reiche hat den Plan der Kommission gelobt. Ihr Ministerium werde ein konkretes Konzept für einen deutschen Industriestrompreis vorlegen. Chemie- und Autoindustrie begrüßen das. Der Zentralverband des deutschen Handwerks hat Bedenken, dass diese Subvention den Wettbewerb verzerren könnte. Die künstliche Intelligenz ist in den deutschen Schulunterricht eingezogen, in Form des Chatbots Tally. Entwickelt wurde das Tool im Auftrag aller 16 Bundesländer. Seine Premiere hatte Tally heute in Bremen. Wann die anderen Länder nachziehen, steht noch nicht fest. Jens Otto.
Der KI-Chatbot Tally wurde speziell für den Unterricht entwickelt. Er kann Lehrerinnen und Lehrern dabei helfen, eine Schulstunde vorzubereiten. Zum Beispiel, indem er für sie Informationen zu einem bestimmten Thema zusammenstellt. Kinder und Jugendliche sollen durch Tally den verantwortungsvollen Umgang mit künstlicher Intelligenz lernen, während das Programm ihnen Aufgaben stellt oder Fragen beantwortet. Der KI-Chatbot kann laut Bildungsbehörde ab sofort in Bremen an allen Schulen und in allen Klassen genutzt werden. Besonderes Augenmerk, so die Behörde, liege auf dem Datenschutz. Die Schülerinnen und Schüler nutzen Tally mit Pseudonymen und das Programm läuft komplett über Server in der EU.
Es war nur ein Intermezzo. 2022 hatte Thailand seine rigorose Drogenpolitik gelockert und Cannabis legalisiert. Ein neuer Geschäftszweig war geboren. Nun die Kehrtwende. Thailands Gesundheitsminister kündigt das Ende der Legalisierung an. Unsere Korrespondentin für die Region Ines Burkhardt mit den Einzelheiten.
Künftig soll die Droge nur noch auf Rezept erhältlich sein. Das südostasiatische Land hatte 2022 als erstes und bisher einziges in der Region Cannabis weitgehend legalisiert. Seitdem eröffneten tausende Cannabisläden in Thailand. Eine Art Cannabis-Tourismus bescherte dem Land steigende Einnahmen. Mehr als 1 Million Thailänder beantragten Anbaulizenzen.
Die Erinnerungen an die WM und an Franz Beckenbauer bleiben ungetrübt, sagte die Richterin im Frankfurter Sommermärchenprozess heute bei der Urteilsverkündung. Versöhnliche Worte, von denen es vorher keine gegeben hatte. Im Gegenteil, ehemalige Spitzenfunktionäre des Deutschen Fußballbundes haben dem Verband wegen dubioser Zahlungen vor der WM-Vergabe 2006 eine Strafe von 110.000 Euro eingebracht und einen gehörigen Imageschaden, wie unser Reporter Frank Angermund findet.
Neben Franz Beckenbauer, die Ex-Präsidenten Niersbach und Zwanziger, aber auch der Ex-Generalsekretär Horst R. Schmidt, die wussten alle Bescheid. Und die Vorsitzende Richterin hat heute wirklich ein schonungsloses Bild vom DFB gezeichnet. Der DFB sei Teil eines korrupten FIFA-Systems gewesen. Und der DFB hat Millionen Euro verbrannt für Anwalts- und Prozesskosten, statt einfach aktiv das Fehlverhalten einzugestehen und zu akzeptieren, dann wäre die Strafe viel geringer gewesen. Und gerichtlich geht es nun weiter. Dem DFB war ja die Gemeinnützigkeit aberkannt worden. Dafür hat er 22 Millionen Euro Steuern gezahlt. Die hätte er gerne zurück. Deswegen klagt er vor dem Finanzgericht in Kassel. Doch nach dem heutigen Tag muss ich sagen, das sieht nicht besonders gut aus.
Dopingschock für Skilangläuferin Viktoria Karl. Bei ihr wurde die verbotene Substanz Clenbuterol nachgewiesen und das könnte ihre Olympiateilnahme nächstes Jahr bei den Winterspielen in Italien gefährden. Die 29-jährige Spitzenathletin erklärt, wie es zu der Medikamenteneinnahme gekommen ist.
Ja, ich war bei der Militär-WM und habe da zwei Wettkämpfe absolviert. Nach den zwei Wettkämpfen litt ich unter sehr, sehr starken Wettkampfhusten, konnte kaum schlafen und habe mir bei unserem Truppenarzt Hilfe gesucht. Und der hat mir ein Medikament verabreicht, das ich nicht nehmen durfte. Ich bin medizinisch versorgt worden und bin natürlich davon ausgegangen, dass die genauso professionell wie der DSV agieren und dass ich da nur Medikamente bekomme, die man nehmen darf.
Fokus Südwest.
13 Jahre nach der Schlecker-Insolvenz ist ein weiteres Verfahren rund um das Drogerieunternehmen aus Ehingen zu Ende gegangen. Die Familie Schlecker muss in einem Vergleich 800.000 Euro Schadenersatz bezahlen. Das hat das Oberlandesgericht Dresden dem SWR bestätigt. Die Details von SWR-Wirtschaftsredakteurin Geli Hensoldt.
Die 800.000 Euro Schadenersatz bezahlt die Schlecker-Familie an eine Leiharbeitsfirma. Diese hatte Beschäftigte an die Drogeriekette vermittelt und ist inzwischen insolvent. Ihr Insolvenzverwalter hatte ursprünglich 1,35 Millionen Euro Schadenersatz gefordert. Nach Angaben des Oberlandesgerichts Dresden haben beide Parteien jetzt aber einem Vergleich und damit eben den 800.000 Euro zugestimmt. Schlecker war früher Europas größter Drogeriekonzern, gegründet 1975 von Anton Schlecker. 2012 meldete das Unternehmen Insolvenz an. Tausende Beschäftigte verloren ihren Job.
Rheinland-Pfalz soll ein neues Jagdgesetz bekommen und die Pläne hatten zuletzt viel Kritik ausgelöst. Allein heute haben in Mainz rund 5000 Jäger aus dem gesamten Bundesgebiet gegen Änderungen protestiert, die ab 2027 greifen sollen. SPD, Grüne und FDP haben sich kurz vor der geplanten Abstimmung noch auf einige Abschwächungen verständigt, wie Armin Angele berichtet.
Demnach soll für die Bewirtschaftung des Rotwilds weiter die untere Jagdbehörde zuständig bleiben. Nur im Falle von erheblichen Wildschäden gehe die Zuständigkeit auf die obere Jagdbehörde über. Die umstrittene Jagdhundeausbildung an der lebenden Ente wird nicht mehr explizit verboten. Stattdessen soll ein generelles Verbot tierschutzwidriger Praktiken der Hundeausbildung im Gesetz stehen.
Im Westerwaldkreis haben mehrere Menschen nach dem Baden in Seen einen Hautausschlag bekommen und das dem Gesundheitsamt gemeldet. Nach Behördenangaben sind Larven eines Fadenwurms die Ursache. Diese bohren sich in die Haut, dort sterben sie zwar dann ab, verursachen aber den Ausschlag, der stark jucken kann. Empfohlen wird, die flachen Bereiche von Seen zu meiden und sich nach dem Baden direkt abzuduschen.
Und sonst so?
Ins Ausland fahren und dort die Landessprache lernen, eine Städtereise zu einer architektonisch wertvollen Location, ein Politikseminar, das sind klassische Bildungsreisen. Die etwas andere Herangehensweise praktiziert der Mannheimer Stadtrat Julien Ferrat von der Wählervereinigung Die Mannheimer. Er organisiert einen FKK-Swinger-Urlaub in Frankreich als Bildungsangebot. Eine Art Tantra-Workshop stellt er sich vor, außerdem Treffen mit Französischen französischen Nudisten und es gibt auch schon 25 Anmeldungen. Zur Vorbereitung ist ein Trainingscamp am Altrhein auf der Friesenheimer Insel in Mannheim geplant. Intim werden, inklusive heißt es. Die Mannheimer Polizei ist hellhörig geworden, verweist auf das Verbot sexueller Handlungen in der Öffentlichkeit, das aber gewisse Ausnahmen zulasse. Spielraum für die Bildungsreisenden also. Die lokale CDU findet, nein, geht gar nicht. Ihr Kreisvorsitzender Christian Hötting spricht von einem hirnverbrannten Aufruf. Harte Worte für ein ziemlich heißes Sommerthema.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.